Ihr Lieben, und wieder feiern wir Ostern, viele von euch schon dutzende Male vielleicht. Und immer wieder ist es diese Botschaft, die für uns neu greifbar werden darf und werden soll und werden muss. Und deswegen bin ich so dankbar, auch dass wir das jetzt hier ein bisschen mitbekommen haben, dass Auferstehung etwas Haptisches, etwas Greifbares, etwas Erlebbares ist. Und ich bin meiner Frau sehr dankbar für viele Dinge in meinem Leben, aber eben auch das, dass wir das so ein bisschen mal mit begreifen und ergreifen. Auferstehung ist nicht nur eine theoretische Größe, die wir zu Ostern feiern, im Nachlauf von Karfreitag, sondern es ist etwas, was sich auswirkt in unser Leben. Gerade heute brauchen wir das mehr als je zuvor. Ich freue mich, dass wir miteinander dieses Osterfest feiern dürfen. In einer Zeit, in der Hoffnung scheinbar schwindet. Es hat mal ein prominenter Mensch gesagt in Bezug auf das Leben in dieser Welt, niemand kommt hier lebend raus. Er hat irgendwas, oder? Niemand kommt hier lebend raus. Wir wissen, wir alle müssen sterben, deswegen kommt niemand lebend raus. Aber das ist eine sehr hoffnungslose Diagnose. Niemand kommt hier lebend raus. Ergo, Folge, ich muss in die paar Tage, die ich hier habe, von denen ich gar nicht weiß, wie lange sie sind, so viel Leben wie möglich reinstecken. Ich muss so viel erleben wie möglich, weil wer weiß, wann es vorbei ist und niemand kommt hier lebend raus. Eine sehr pessimistische Einstellung, wenn man keinen Ausweg hat. Niemand kommt hier lebend raus, wenn nicht einer von außen reinkommt. Und genau das ist passiert und genau das feiern wir heute. Es ist jemand von außen reingekommen, damit wir von innen rauskommen, weil sonst kommt hier keiner lebend raus. Und dann ist diese Diagnose, die ganz weltlich ist, ja durchaus richtig. Und so haben wir eine Botschaft, die weit über das hinausgeht. Ich habe euch eine Präsentation mitgebracht, in der wir vielleicht direkt mal einsteigen in eine Tatsache, die uns vielleicht gar nicht so immer bewusst ist, wenn wir von Auferstehung reden, wenn wir von Ostern reden. Wenn diese Freude, die wir haben sollen, eine Grundlage findet in diesem einen, das denke ich sehr schön zusammengefasst ist, in diesem Ruf von Pontius Pilatus. Dieses Siehe der Mensch, dieses berühmte Ecce Homo, da, der Mensch, nachdem er Jesus im Vorfeld der Kreuzigung misshandelt hat oder hat lassen, stellt er ihn dorthin vor die Menge und sagt, schaut, der Mensch. Da ist er, der Mensch. Und was er damit sagt, ist, da ist er, der Mensch, der leidet. Und da ist er, der Mensch, der sterben wird. Der Mensch, das bin ich. Da stehe ich als Mensch, als leidender Mensch, als sterbender Mensch. Keiner kommt hier lebend raus. Aber dieser Mensch, und das ist heute das, was wir feiern, dieser Mensch, der dort leidet, ist der Mensch, nicht nur der stirbt, sondern der Mensch, der lebt. Jesus ist auferstanden. Siehe, der Mensch leidet, stirbt. Siehe, der Mensch lebt und ich kann dieser Mensch sein. Du kannst dieser Mensch sein, der aufersteht, der selbst im Leid, selbst im Tod den Weg darüber hinaus sieht, in Jesus, der auferstanden ist. Siehe, der Mensch, der stirbt, wird zum Menschen, der lebt. Adam wird zum Christus. Wir bekommen ein neues Gen eingepflanzt, nämlich das des Lebens. Und darüber redet Paulus in einem ganz besonderen Kapitel zu den Korinthern, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, was man auch das große Auferstehungskapitel nennt. Deshalb, weil die Korinther Fragen hatten und sagten, wie Auferstehung, wie kann das sein, wie soll das gehen? Auferstehung gibt es vielleicht gar nicht, es gibt keine Auferstehung. Und dann sagt Paulus, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist euer ganzer Glaube völlig sinnlos. Dann könnt ihr es auch lassen. Dann könnt ihr so leben, keiner kommt hier lebend raus. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist euer Glaube völlig nutzlos. Und dann fährt er fort Und hier steigen wir ein und sagen, aber das ist ja gar nicht so, dass es keine Auferstehung gibt. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Amen. So, er ist der Erste von vielen, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Jesus ist auferstanden. Ich habe heute Morgen, habe vielleicht viele von euch auch gemacht, jemand einen Ostergruß schicken wollen über die App meines Vertrauens. Und dann wollte ich ihm schreiben oder ihr schreiben, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann sagt mir die Rechtschreibprüfung, der Herr ist wahrscheinlich auferstanden, statt wahrhaftig. Ich sage, what, wahrscheinlich? Nein, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich glaube doch nicht an Wahrscheinlichkeiten. Wie soll ich denn mit Wahrscheinlichkeiten leben? Wenn der Herr nur wahrscheinlich auferstanden ist, dann ist das hier alles, was wir tun, wahrscheinlich gar nicht so toll. Mit Wahrscheinlichkeiten kommen wir in dieser Welt nicht zurecht. Ich auch nicht. Ich will nicht an Wahrscheinlichkeiten glauben, sondern an Wahrhaftigkeiten. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, nicht wahrscheinlich. So, Christus ist von den Toten auferstanden, sagt Paulus. Und er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und wo es einen Ersten gibt, gibt es auch einen Zweiten und eine Dritte und eine Vierte und ganz viele. Und das sind wir. Es ist wie eine Garantie, dass im Glauben es eine Auferstehung, eine Zukunft gibt. Weil wenn der Erste aufersteht, dann tut es auch der Zweite, der an den Ersten glaubt, der sich an den Ersten hängt. Und der Dritte, der sich an den Ersten hängt, wird auferstehen. Das ist die Botschaft von Ostern und es kann auch gar nicht anders sein, denn wer mit Gott lebt, wer mit Gott verbunden ist, muss sein wie er. Und Gott ist lebendig, Gott lebt ewig, Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und jeder, der an ihn glaubt und mit ihm verbunden ist, muss zwangsläufig Leben haben, weil Gott Leben ist. Das würde sonst nicht zusammenpassen. Es ist wie eine Garantie für die, die Jesus im Herzen haben, dass sie leben werden. Und zwar auf ewig mit ihm zusammen. Es ist wie eine Lebensgarantie in eine Welt hineingesprochen, die eigentlich nur Tod kennt. Und ich sage, das Leben endet im Grab. Leben ist ein Vorrecht. Und so wird Jesus zum zweiten Menschen, nachdem Adam zusammen mit Eva, also unsere Eltern, es, sage ich mal so, vergeigt haben und sich von Gott getrennt haben, vererben sie uns, ob wir wollen oder nicht, eine Gottesferne. Und dann kommt er und sagt, ich überwinde das und ich rück das wieder zurecht. Und wenn du jetzt an mich glaubst, dann erbst du etwas anderes. Dann erbst du das Vorrecht, ewiges Leben zu haben. Und so wird Jesus zum Anfang und zum Ziel einer ganz neuen Menschheitslinie. Adam endet im Grab. Jesus durchschreitet es. Mit Adam als Vater ende ich im Grab. Mit Jesus als Herrn durchschreite ich es. Und der Tod wird in Leben verwandelt. Und dann ist das, es verhält sich ja ganz anders. Auch etwas, was meinen Alltag prägt. Ich schaue in meinen Alltag und denke, wenn ich nicht glaube und keine Perspektive habe, was ist das denn für ein sinnloses Leben? Was ist denn hier? Wir lernen es nie, die Menschheit lernt es nicht, sie massakriert sich weiter, sie führt Krieg. All das bleibt doch immer das Gleiche, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es ist sinnlos. Und dann das, es verhält sich doch ganz anders. So muss der Alltag nicht aussehen. Das muss nicht dein Leben sein. Es verhält sich ganz anders, wenn du glaubst, weil du neu in Christus bist und täglich die Auferstehung erleben darfst. Das muss nicht so sein. Ich muss nicht resignieren, keiner von uns kommt hier lebend raus, sondern jeder, der will, hat Leben in Fülle, in Perspektive über diese Welt hinaus. Es ist möglich und das ist die Zusage für uns, die Jesus macht. Adam ist nicht mehr der Boss. Adam ist nicht mehr dein Chef. Der Erdverhaftete, Erdgebundene ist nicht mehr der, der bestimmen muss. Die Wahl haben wir. Denn das sagt Paulus im Fortlauf dieser Argumentation, Denn, sagt er, das mit der Auferstehung ist so, der Tod, der kam durch einen Menschen in die Welt, nämlich durch Adam, der sich von Gott getrennt hat und uns dieses Erbe hinterlassen hat. Aber entsprechend kommt es nun durch einen Menschen zur Auferstehung von den Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Weil das eine so ist, wird das andere auch so sein. Eine Menschheitslinie beginnt neu, sozusagen. Für Paulus ist klar, wir bekommen ein Erbe mit, das wir nicht ablehnen können. Ein Erbe wie in dieser Welt, wenn wir heute irgendwo erben und da hat mir Opa Karl ein völlig marodes Haus und einen Haufen Schulden hinterlassen. Das lehne ich ab, das ist nur Ärger, das Erbe will ich nicht. Man kann ja ein Erbe ablehnen. Und das von Opa Karl, der mir so ein marodes Haus und Schulden vererbt, das will ich gar nicht haben. Aber das Erbe, das Adam und Eva uns vererben, nämlich die Gottesferne, das würde ich gerne ablehnen, aber es funktioniert nicht. Ich kann es nicht ablehnen. Ich sage, ich will es nicht haben, aber ich bekomme es trotzdem. Es liegt in meinen Genen, wie es auch unsere Eltern uns Dinge vererben. Adam vererbt uns das Menschsein, Kopf, Arme, Beine, Mensch, aber eben auch Gottesferne. Und hier ist das, was das Frohe an Ostern ist und die frohe Botschaft. Wir können das Erbe nicht ablehnen, aber wir können es tauschen. Wir tauschen diesen Haufen Schulden, dieses Elend, dieses Erdverhaftete und im Tod, in dem Grab Endende, gegen das Himmlische, gegen das Ewige, gegen das Gerechtfertigte, gegen das Gute, was Jesus uns vererben will, wenn wir Ja sagen. Das ist dieser, Luther hat das mal den fröhlichen Tausch genannt. Wenn das nicht fröhlich ist, dann weiß ich es nicht. Freut euch, das Grab ist leer und ihr könnt tauschen, wenn ihr wollt. Ich tausche dieses Erbe mit den Haufen Schulden gegen dieses Erbe, wo das Konto schon so voll ist, dass ich es gar nicht ausgeben kann. Ich sage Ja dazu. Und Jesus sagt, gut, du hast es verstanden. Und dann heißt es, so wie das eine ist, wird auch das andere sein. Und wenn wir sehen, wir werden sterben hier auf der Erde, wir sterben, und das ist garantiert, der Mensch stirbt, dann werden wir auch leben. Das eine können wir sehen und dann werden wir auch das andere sehen. Wir haben ein neues, sozusagen ein geistliches Genom mitbekommen. Die alte Natur mit ihrem Todesgen sozusagen wird weggetan und die neue mit ihrem Lebensgen uns vererbt. Eine Wesensänderung findet statt. Und dann sagt Paulus später in dem Text, wie wir das Bild des Irdischen, nämlich Adam, getragen haben, werden wir auch das Bild des Himmlischen, nämlich Jesus, tragen. Wir sind Bildträger sozusagen. Die Frage ist, welches Bild wir in die Welt tragen und nach welchem Bild wir leben. Und dann sehen wir oft in unser Leben hinein, ja, das mit der Auferstehung und ich will das auch gerne glauben. Und dann gehe ich in meinen Alltag und dann spüre ich die ganze Last Adams wieder auf mir. All das, was Adam mitbringt, die Schwäche, die Sorge, die Vergänglichkeit, Schmerz, Trauer, Verlust, all das, was mit einem adamitischen Leben sozusagen zusammenhängt, ich spüre es wieder, auch als Christ. Ey, aber ich habe doch Ostern gefeiert. Ich habe doch die Auferstehung gefeiert. Was soll das? Stimmt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich irgendwie mehr glauben, mehr beten, mehr Bibel lesen oder irgendwas, damit das wirksam wird in meinem Leben, diese Auferstehungskraft? Oder ist das doch wieder nur Theorie und gar nicht so greifbar, wie wir es hier gerade mit dem Kuscheligen? Ja, ist das, funktioniert das denn? Hier, Jesus, ich fühle mich wieder wie Adam, es ist echt ätzend. Gestern habe ich noch Gottesdienst gefeiert und heute geht es mir schlecht. Heute schimpft mein Chef mich aus, meine Frau versteht mich nicht und irgendwelche Dinge in meinem Leben laufen schief. Wo bist du denn? Wo ist denn die Auferstehung? Und dann würde ich mich gerne an Jesus knuddeln, sozusagen wie es Kinder machen. Oh, das ist ja kindisch, das ist ja für kleine Kinder. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Vertraut mir doch einfach. Und dann in alledem, was eben gar nicht nach Auferstehung schmeckt, sondern nach altem Adam, zu sehen, dass wir sehr wohl auferstanden sind und das Bild des Himmlischen tragen. Jesus hat all das auch durchlitten. Und er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er hat mitgelitten. Und nun schenkt er uns neues Leben und sagt, jetzt geht in die Welt und tragt mein Bild hinein, indem ihr auch mitleidet. Indem ihr mittragt an der Last dieser Welt, an der Last des alten Adams, die dieser Mensch immer noch trägt. Du hast das Auferstehungsleben in dir, er oder sie nicht. Geh hin, trage mit, leide mit und zeig ihnen, dass es einen Ausweg gibt. Das sind alles Menschen, die sagen, keiner kommt hier lebend raus. Ich komme hier auch nicht lebend raus. Geh hin und zeig ihm, dass es anders ist und dass es anders geht. Deshalb erleben wir auch immer noch Leid als Christen und Christinnen. Und die Last Adams, weil wir mitleiden, mittragen. Weil wir es so machen wie Jesus selber. Obwohl wir das Auferstehungsleben oder gerade deshalb, weil wir es in der Hand oder im Herzen haben. Und deshalb lass dir tatsächlich, wenn du in deinen Alltag zurückgehst und wenn die Ostertage wieder vorbei sind und wenn die Eier gefunden sind, die versteckten und die Schokohasen ausgepackt und all das, was man halt so macht zu Ostern, was immer du auch tust, vorbei ist und der Alltag losgeht und dann wieder die Last Adams, die Last des alten Menschen auf dir ruht und du denkst, ja, war das wieder nur so ein Festchen einmal im Jahr? Habe ich was falsch gemacht? Glaube ich nicht genug? Dann nimm das ganz tief in dein Herz. Du bist weit mehr als Adam. Du bist Kind Gottes. Du bist Bruder, Schwester von Jesus. Du hast das Leben in dir. Auch wenn du dich eventuell gerade nicht so fühlst. Das Gefühl und die Tatsache der Auferstehung scheinen nicht immer zusammenzupassen, aber es ist folgerichtig. Wenn wir auferstanden sind mit Jesus und das Bild des himmlischen Jesus tragen, tragen wir vorher auch das Bild des irdischen Jesus, der Mitleid hatte. Und nur so können wir Mitleid mit den Menschen haben, nicht indem wir abgehoben schweben in irgendwelchen Sphären, sondern mitten da sind und mittragen. Wenn wir dieses Bild Jesu in uns tragen, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass Gott uns so sieht. Er sieht Jesus in dir. Dein Nachname ist auch sozusagen Christus, ein neuer Nachname. Du bist Teil der Familie und du hast dieses ewige Leben. Bei allem Versagen kannst du mit Paulus sagen, wenn das eine so ist, weil wir von Adam abstammen, müssen wir sterben und das erleben wir. So werden wir, weil wir zu Christus gehören, leben. Und das werden wir auch erleben. So wie das eine erlebbar ist, wird garantiert auch das andere erlebbar sein. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das Leben fängt erst richtig an. Ein Auferstehungsleben. Kein Leben frei von Versagen, von Leiden vielleicht auch, von all den Dingen, die Menschen halt erleben. Aber ein Leben, das nicht resigniert sagen muss, keiner kommt hier lebend raus, sondern ich bin schon lebendig mit Jesus und niemand wird dieses Leben von mir nehmen, denn ich muss leben, weil mein Gott lebt und er ist ein Gott der Lebendigen. Und er lässt mich niemals aus der Hand. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage, die uns im Alltag tragen kann, tragen soll und die unser Leben verändern kann. Von dem Negativen, was uns immer niederdrückt und niederdrücken will, hin zu etwas Positivem, mit Perspektive, mit Ausstrahlungskraft. Wir müssen nicht niedergedrückt die ganze Zeit durch die Welt laufen. Wir können uns freuen. Freut euch, das Grab ist leer. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Warum? Weil ihr Leben habt. Leben im Überfluss. Wir dürfen das leben. Und wir dürfen es ausleben, miteinander. Denn das Grab bleibt leer. Es wird nie wieder gefüllt. Für die, die dieses neue Erbe haben. Und das wünsche ich dir, dass du das, wenn du es noch nicht angenommen hast, annimmst und sagst, ja Herr, ich brauche ein neues Erbe. Das alte ist zu schwer zu tragen. Das Alte hat mich bislang kaputt gemacht. Ich möchte das loswerden. Und dann tausch es mit ihm, der dir ein neues Erbe anbietet, ein neues Leben, ein anderes. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, für diese Chance, die du uns gibst, diese einmalige Chance, abzulegen, abzulehnen, das, was wir mitbekommen haben, dieses Elend, diese Resignation, die ja im Tod endet, dass wir nicht sagen müssen, wie es so viele Menschen sagen müssen, keiner kommt hier lebend raus, sondern wir kommen hier lebend raus. Und du bist nicht wahrscheinlich auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden, du lebst. Und wir dürfen mit dir leben, weil es wahr ist. Stärk uns diesen Glauben immer wieder in dieser Welt, die so dagegen spricht und sagt, das ist alles Einbildung. Ja, wir wissen und wir wollen es zutiefst glauben, dass es wahr ist. Du bist wahrhaftig auferstanden und das bist du bis heute. Und du wirst leben und wir werden mit dir leben. Und deshalb können wir heute schon von diesem Ziel her ganz anders leben in dieser Welt und etwas hineintragen, was diese Welt so dringend braucht. Danke, dass du die Tür aufgemacht hast von außen, weil wir selber von innen sie nicht aufschließen konnten. Amen. Wir werden, ich denke, das ist angemessen als Antwort auf diese wunderbare Botschaft, auf dieses wunderbare Angebot Jesu, miteinander eine kleine Anbetungszeit haben, singen zwei Lieder miteinander, danach haben wir eine Gebetszeit und wer mag, darf gerne dazu aufstehen für eine Anbetungszeit, ist das, glaube ich, auch etwas Angemessenes. In Antwort auf das, was Jesus uns anbietet. Er ist auferstanden.
Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja, lasst uns antworten, Gott, in einer Gebetszeit. Jeder, der möchte, darf beten. Bitte haltet euch kurz, redet laut, sodass wir einander verstehen. Und lasst uns teilhaben, was